Das letzte Mal habe ich ein bisschen was gesagt gehabt für das verlorene Schaf und noch ein paar andere Bibelstellen mit dazu. Das Witzige war, es stand alles im Lukas gefühlt. Fast alle Bibelstellen, die ich dort erwähnt hatte. Ich habe dann mal irgendwann 2 Tage später weitergelesen, da kommen die dann alle. Fand ich ziemlich klasse. Hätte ich vielleicht mal eher machen sollen. Auf jeden Fall ist es so, dass ich gemerkt habe, dass es immer an meinem inneren Auge für manche Bibelstellen, man hat manchmal so Sachen vorm Kopf oder vor Auge. Und wenn ich sie dann nachlese, denke ich, Mensch, das habe ich doch mal ganz anders da gelesen. Kennt ihr das auch? Und unter anderem gab es dann eine Bibelstelle, die hat mich eigentlich immer, also die Bibelstelle hat mich eigentlich immer gewundert. Und ich war diese Woche mal beim Robby gewesen, weil ich diese Woche schulfrei hatte. Also ein bisschen später, ab der Hälfte der Woche. Und natürlich finde ich sie jetzt gerade nicht, also die war irgendwo im Lukas. War das 18? Das ist wie beim Stand-up-Komiker. Ich muss immer kurz Courage nachschlagen. Ach, jetzt ist es schrecklich. Komm, Robby, ich brauche dich jetzt. Aber ihr kennt die garantiert auch alle. Das ist, wo Jesus ein Gleichnis erzählt von dem ungerechten Verwalter. Und zwar, das hat dieser ungerechte Verwalter, soll er von seinem Amt enthoben werden und der gute Mann traut sich nicht zu betteln und graben kann er nicht, also ist er clever und er erlässt halt sozusagen Schuld von den Leuten, die bei seinem Herrn etwas schulden. Also Lukas sagt, vielen Dank. Ja, oder das, ja, Gottes Willen, Entschuldigung. Okay, also Lukas 16, ab Vers 1. Ich lese das mal vor, ich gebe mal ein paar Gedanken darüber einfach mit. Weil es so eine Bibelstelle ist, ich weiß nicht, wie viele sich da vielleicht auch mal, wenn sie die gelesen haben, gefragt haben, was da Jesus manchmal so erzählt. Und mir ist die nie richtig aufgegangen, ich habe mich manche Sachen gewundert. Und diese Woche mit dem Robby zusammen war es eigentlich auf jeden Fall für mich ein bisschen Licht in diesem Dunkel. Okay, Lukas 16, Abvers 1. Er sprach aber auch zu seinen Jüngern. Es war ein gewisser reicher Mann, der einen Verwalter hatte. Und dieser wurde bei ihm angeklagt, als verschwende er seine Habe. Und er rief ihn und sprach zu ihm: Was ist dies, das ich von dir höre? Lege die Rechnung von deiner Verwaltung ab, denn du wirst nicht mehr Verwalter sein können. Der Verwalter aber sprach: Ich kann euch ein bisschen rüberrücken, dann seht ihr es vielleicht ein bisschen besser. Nett? Oh ja, doch, ist ein bisschen leichter für euch, ne? Ich kann mich ja hier hinterstellen. Mir eigentlich relativ egal. Fall das sein können. Der Verwalter aber sprach bei sich selbst: Was soll ich tun? Denn mein Herr nimmt mir die Verwaltung ab. Zu graben vermag ich nicht, zu betteln schäme ich mich. Ich weiß, was ich tun werde, auf dass sie mich, wenn ich der Verwaltung enthoben bin, in ihre Häuser aufnehmen. Und er rief jeden einzelnen der Schuldner seines Herrn herzu und sprach zu dem ersten: Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der aber sprach: 100 Bat Öl. Und er sprach zu ihm: Nimm diesen Schuldbrief und setze dich flugs hin und schreibe 50. Danach sprach er zu dem anderen: Du aber, wie viel bist du schuldig? Der aber sprach: 100 Kor Weizen. Und er spricht zu ihm: Nimm deinen Schuldbrief und schreibe 80. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Söhne dieser Welt sind klüger als die Söhne des Lichtes gegen ihr eigenes Geschlecht. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, auf dass, wenn er zu Ende geht, man euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Wer am geringsten treu ist, der ist auch im vielen treu. Und wer am geringsten ungerecht ist, ist auch mit vielem ungerecht. Wenn ihr nun in dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Und wenn ihr in dem Fremden nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Eurige geben? Kein Hausknecht kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Also wenn das jetzt für alle klar ist, rede ich nicht weiter, aber für mich war die Stelle immer, hä? Also ich habe das immer für nicht geschnallt. Weil Jesus redet hier von ihm, der eigentlich alle bescheißt. Und gefühlt hat er nur auf die Schulter geklopft und gesagt, das hat er echt klasse gemacht. Super Typ. Und weiter unten sagt er dann wieder, ja, aber eigentlich müsstest du schon ein bisschen treu mit den ganzen Sachen sein und Gott oder dem Mammon eigentlich gar nicht dienen. Und das hat sich für mich immer gebissen. Ich dachte immer so, Herr, wo liegt hier, was willst du eigentlich damit wirklich sagen? Und ich hatte dann irgendwann diesen einen Zwischensatz in der 8 entdeckt, wo für mich dieser Bruch dieser zwei Aussagen drin steht. Und zwar, und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte, denn die Söhne dieser Welt sind klüger als die Söhne des Lichtes gegen ihr eigenes Geschlecht. Und da war für mich, da ist der Cut zwischen beiden Erzählungen. Und zwar, ich glaube, dass Jesus, ich hatte mal am Anfang gedacht, der reiche Mann, das symbolisiert den Vater, und der Verwalter, das sind halt wir. So habe ich immer darüber gedacht. Ja. Passt aber hinten und vorne nicht. Weil man muss einfach sagen, dass der Herr dann zu seinem Verwalter sagt, du bist klug. Das kenne ich aus, wer der Welt ein bisschen kennt, vor allen Dingen Firmenchefs und sowas, habe ich das auch schon manchmal gehört, oh, das hat mein Angestellter clever gemacht. Hat er mich eigentlich gut beschissen, das hat er eigentlich ganz schön clever gemacht. Deswegen fliegt er trotzdem raus. Na, also steht ja jetzt nicht hier, dass der nicht ins Gefängnis gekommen ist dafür, dass er das gemacht hat. Ne? Das wage ich zu bezweifeln, weil er hat ja ihn eigentlich betrogen. Und da oben steht ja schon, dass er da schon überführt worden ist. Also da muss das schon eine Weile gemacht haben, wie auch immer das ausgesehen hat. Und der Herr sagt zu dem, also Junge, ich habe erkannt, du bestiehlst mich, du betrügst mich, du bist nicht mehr Verwalter. Und trotzdem ist er erstaunt, wie clever er war, was er eigentlich gemacht hat, damit er später mal nicht mehr graben muss, nicht betteln muss, sondern dass er halt einfach in die Häuser geht und sagt, hey, ich bin der, der dir die Hälfte deiner Schulden schon erlassen hat. Und der sagt, hey, komm rein, genieß die Zeit bei mir. Und was für mich dann eigentlich die Sache war, ist, dass Jesus sagt, die Söhne dieser Welt sind klüger als die Söhne des Lichtes gegen ihr eigenes Geschlecht. Also es ist ein Unterschied und das merkt man auch, wenn Christen mit Geld zu tun haben oder wenn Leute aus der Welt mit Geld zu tun haben. Das ist ein Unterschied. Aber was hier Jesus besonders sagt, ist ja, dass es ein Unterschied ist zwischen dem, wie wir untereinander handeln. Und ich weiß, dass noch im Alten Testament es so war, dass die Juden sich untereinander Kredite geben sollten, zinslos. Wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe, war das bei denen es so gewollt, oder der Herr hat zu ihnen gesagt, wenn ihr euch untereinander Kredite austeilt, dann sind die zinslos zu machen. Weil ich möchte nicht, dass ihr euch am gleichen Volk oder an den gleichen Leuten bereichert. Und das ist ja von außen betrachtet etwas dumm. Für jemanden, der auf Geld steht, für den ist es richtig dumm. Der sagt sich, was soll das? Ich will wenigstens ein paar Zinsen, raus mit der Kohle. Und Jesus kommt dann aber weiter unten eigentlich zu dem, wie es im Reich Gottes eigentlich wirklich sein sollte. Und das ist, denke ich, das, was für uns wirklich zählt und das, um was es auch wirklich geht. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, auf das, wenn es zu Ende geht, man euch aufnehme in die ewigen Hütten. Diesen Satz gebe ich mich geschlagen, keine Ahnung. Ich muss es einfach so sagen, ich kann es ein bisschen was reininterpretieren, aber sorry. Wer am geringsten treu ist, ist auch mit vielem treu und wer am geringsten ungerecht ist, ist auch mit vielem ungerecht. Das könnte auf jeden Fall, das ist etwas, was mir ganz tief eingefahren ist, dass es egal ist, was wir tun, wenn wir auf Arbeit sind, wenn wir untereinander Freundschaft hegen, egal, das, was du eigentlich willst, was die Leute tun, das sollst du ihnen auch tun. Das spielt dort alles mit rein und Gott guckt halt oftmals noch, wie gehst du mit dem um, was ich dir als erstes gegeben habe. Mit diesen kleinen Dingen, mit diesen nicht so besonders von außen, nicht mal sichtbar, vielleicht für andere. Wie gehst du damit selbst um? Wie gehst du damit um, wenn ich dir Zeit gebe? Gehen wir mal ganz praktisch. Was machst du mit deiner anvertrauten Zeit? Muss man nicht mal an Geld denken, muss man nicht mal an sonst was denken. Was machst du einfach mit freier Zeit? Und wenn du dem treu bist, dann wirst du auch mit größerem vertraut werden. Du wirst mehr Zeit bekommen. Und wenn du das erlebst und das auch wieder treu handelst damit, dann wirst du noch mehr Zeit bekommen. Aber was will dir Gott zum Beispiel seit 5 Wochen freigeben? Du bist alleine im Gebäude, kannst eigentlich die ganze Zeit Lobpreis machen und denkst die ganze Zeit bloß drüber nach, irgendwas anderes zu machen. Die Zeit zu verschwenden, auf Deutsch gesagt. Und das sind alles so Sachen, wo ich, ist egal, was du noch nimmst, ob du dann Arbeit nimmst oder ob du Finanzen nimmst oder ob du das oder jenes nimmst. Wenn du in den kleinen Dingen, die Gott dir eigentlich schon zeigt, nicht treu damit handelst, wirst du nicht mehr bekommen, auch wenn du das eigentlich vor Augen führst. Wenn du nicht mehr bereit bist, für diesen einen zu beten, für seine Gesundheit, weil du willst der große Mann sein, für sonst für Tausende und Abertausende betet und du wartest dort drauf, dass Gott dich eines Tages dahin freisetzt, das zu sein, wirst du es nie sein. Weil du schon an denen vorbeigelaufen bist, die Gott dir vor der Nase gesetzt hat. In dem Moment, wo es dir vielleicht nicht gepasst hat. Wenn ihr nun dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Das war für mich eine Aussage, die ich gemerkt habe, wenn ich mit Dingen zu tun habe, die mein Chef mir anvertraut. Da wurde mir dieser Satz unheimlich wichtig. Das hat jetzt den Mammon, klar, das ist jetzt prinzipiell erstmal das Geld. Aber ich habe halt auch gemerkt, dass alles, was mir auf Arbeit anvertraut worden ist, von Leuten, die vielleicht Gott auch nicht kennen, und du gehst mit denen so treu um, dass es für die Welt ein Zeichen ist. Definitiv. Wo ich mich halt bei meiner jetzigen Firma vorgestellt habe, habe ich ja zum Vorstellungsgespräch auch gesagt, also wenn du mich einstellst, hast du nur Vorteile. Er hat gesagt, warum? Und ich habe gesagt, ich bin Christ, ich werde nie krank, bin immer pünktlich, glaube nicht. Ja, weiß ich nicht, was du noch besseren Arbeiten haben willst als mich selbst. Klingt ein bisschen arrogant, ne? Ist aber das, was ich glaube. Ich war, glaube ich, seitdem auch nicht einen Tag krank. Also ich war schon mal krank gewesen, aber irgendwie immer so, keine Ahnung, ich habe nie einen Krankenschein. Also ja, ist schon interessant. Und so ist es mit vielen anderen Sachen dort drin auch. Mein Chef weiß halt, dass ich ihn nicht belüge. Das ist mein Chef immer bewusst. Da weiß ich, kann nicht lügen. Das weiß er. Da muss ich mich nur direkt fragen und ich werde ihn nie irgendwie drumherum beschreiben, wenn er mich direkt vorkriegt, auch immer eine direkte Antwort. Und das ist immer schwierig, weil wenn er dann zum Beispiel eine Aussage haben will über bestimmte Arbeiter, wie die so sind und wie ich das jetzt machen würde mit denen, das ist dann immer eine schlechte Situation. Dann sage ich immer, ich bitte dich, dass du mich das nicht fragst, weil ich ja nicht lügen will. Und das akzeptiert er aber. Das ist nämlich interessant geworden für mich. Er kann akzeptieren, wenn ich sage, ich möchte darauf jetzt nicht antworten. Ich möchte es wirklich nicht. Weil ich möchte das nicht, weil ich weiß, wie das manchmal ist. Ich weiß es auf meinem eigenen Leben, wie es war. Mich haben es am Anfang in meiner Arbeit viel abgeschrieben, wo ich angefangen habe mit Lernen. Gut, ich hatte Jesus noch nicht, aber... Und ich bin Gott dankbar, wie er das gemacht hat. Und am Ende war ich eigentlich einer der Besten. Wie auch immer, ich war eigentlich immer bloß blau. Aber irgendwie ging's. Und deshalb ist es manchmal immer so eine Sache. Zum Beispiel, ich kriege oftmals die Mitarbeiter mit denen, die bei Kind funktionieren. Also wir haben ja mehrere Poliere bei uns so. Und da gab es schon immer ein paar Mitarbeiter, ein paar Junge meistens. Und die Poliere völlig am Durchdrehen mit den Leuten. Die sind faul, die sind dumm, die sind blöd. Und dann, was macht mein Chef immer? Die kriege ich. Also ich habe immer die Katastrophen. Aber es ist meistens so, bei mir arbeiten die alle. Und bei mir machen sie euer Zeug. Weil ich sie nicht etwas machen lasse, was ich sehe, was sie nicht können. Sondern ich nehme sie erstmal dort ein, wo ihre Stärke ist. Und dann haben die mich ja Spaß bei der Sache. Und dann funktioniert das auch urplötzlich. Und ich kann mich natürlich auch damit abfinden, dass es halt eine Generation Smartphone gibt. Und wenn jetzt so ein 20-Jähriger vor mir steht, der gerade frisch ausgelernt hat, und er hat gefühlt eine 30-sekundige Pause, dann wird er dieses Handy in die Hand nehmen, drauf gucken. Und dann packt er es wieder weg. Ich kann damit umgehen. Manche können es nicht. Für manche ist es, da guckt nur aufs Handy, dauert alles seine Zeit, da racht so viel, da macht so viel das. Aber ich weiß selber mal, wie ich war. Und wenn man dann eigentlich die Stärke desjenigen sehen kann und gibt ihm auch die Aufgabe, die er beherrscht, dann hat er erst wieder Freude an der Arbeit überhaupt und kommt wieder gerne auf Arbeit. Und dann kannst du ihn mit neuen Sachen eigentlich erfordern und sagen, pass mal auf, wir probieren mal das, wir machen das mal das. Hast du es schon mal gemacht? Dann sind sie auch meistens ehrlich und sagen, nee, habe ich noch nicht gemacht. Kannst es erklären. Und alles ist irgendwie etwas anders da. Mein Chef weiß das wirklich und nutzt das in Anführungsstrichen aus. Aber ich merke halt auch, wenn die Leute nicht mehr bei mir sind, ja, dann hören sie entweder auf der Arbeit. Manche wollen immer bloß alle mit mir arbeiten, aber das funktioniert halt auch nicht. Und ich weiß halt einfach, dass der Herr dort manche Sachen einfach hervorbringt und du kannst solche Dinge einfach erleben und auch sehen. Indem du einfach Gott fragst und einfach ein bisschen clever mit den Dingen umgehst, die Gott dir dort einfach zeigt. Okay. Und wenn ihr dem Fremden nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Eure gegeben? Das trifft dort natürlich auch mit rein. Das hat immer was mit dem zu tun, was Leute, wie gehe ich damit um, was Leute mir für Möglichkeiten geben. Das ist zum Beispiel unter Christen generell so. Ich weiß zum Beispiel, es gibt Freunde von mir, die haben Firmen, und wenn ich die um etwas bitte, dann würden die wahrscheinlich nicht ablehnen. Ne? Gerüst oder sonst was. Das würden die nicht ablehnen, weil sie mich mögen, weil wir uns lieb haben, weil wir eine Familie sind. Und ich weiß das. Aber in meinem Herzen weiß ich, ich darf das niemals nutzen, ausnutzen. Also wenn ich das tue, wenn ich das, dann muss es dringlich sein. Wenn ich dann hingehe und sage, aber es sieht da mit der Finanz vielleicht ein bisschen ab, aber es könnte das vielleicht mal irgendwie gehen, dann muss es wirklich so sein, dass es absolut dringlich ist für mich im Herzen, weil ich möchte nicht, dass eurem Bruder oder Schwester das Gefühl hat, ich habe ihn über etwas ausgenutzt. Und das spielt für mich alles dort mit rein, dass ich mit dem, was Freunde von mir sind oder Familienmitglieder von mir sind, dass ich dann sage, okay, wirklich, wenn jetzt absolute Not ist, das wäre jetzt stark, und wenn er sich bereit erklärt, dann halt also schnell wie möglich, dass derjenige wirklich das Gefühl auch nicht bekommt, jetzt habe ich dem, was weiß ich, 40 Quadratmeter Gerüst geschenkt oder das mal gegeben, alles kein Problem, kannst du kriegen. Und dann dattel ich dort rum und es steht und steht und steht und ein Jahr später und dann ist es eigentlich schon meine. Brauchst du doch nicht mehr. Das ist das, was für mich dort einfach mit reinspielt. Nicht nur, was bei der Arbeit ist generell, das ist ja dann sowieso was Fremdes, aber das ist etwas, was ich glaube, das sollte ganz wichtig sein für uns alle, dass unsere Brüder und Schwestern einfach das Gefühl behalten, dass das, was sie tun, Ehrerbietung ist. Und dass man das halt dementsprechend ehrt, was sie dort machen. Und dass man das nicht einfach, die Dinge, die sie dort tun, im Inneren so ein bisschen herabwürdigt. Oder als nicht so wertschätzt. Das kannst du hier in der Gemeinde ja genauso sehen. Wenn du Reinigungsdienst, Küchenteam, all die ganzen Dinge, die wirklich praktisch etwas hervorbringen, wo du sagst, damit dient sich eigentlich allen, ist wichtig. Und das ist eigentlich das, was eine Gemeinde wirklich ausmacht. Der hier vorne was zu erzählen hat, der ist ersetzbar, immer. Aber solche Leute, die sehr praktisch sind, das ist wirklich wenig ersetzbar. Und kein Hausknecht kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen oder den anderen lieben. Oder er wird den einen anhängen und einem anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ich denke mal, das ist fast jedem klar, diese Aussagen. Weil wenn du etwas anderes liebst als dem Herrn, das kann nicht funktionieren. Ich weiß, dass Gott treu ist und viele Sachen auch eine Zeit lang mitlässt. Aber irgendwann kommt es immer zur entscheidenden Frage. Wem willst du mehr? Was möchtest du mehr? Wen suchst du wirklich? Um was geht es dir wirklich? Ich denke, das ist die entscheidende Frage, die wir uns auch immer selber stellen sollten. Was will ich? Was möchte ich eigentlich? Was will ich erleben? Was suche ich eigentlich? Mit dem Herrn zusammen. Was will ich wirklich? Du kannst den Fokus stetig verlieren. Immer. Du kannst am Anfang die krassesten Prophetien auf dein Leben hören, du kannst die krassesten Dinge erfahren und dann geht der Alltag los und das geht ein Jahr, das geht zwei Jahre und irgendwann hast du die Vision wieder aus den Augen verloren, das hatte ich schon das letzte Mal erzählt. Und was bleibt dann noch? Nicht viel. Und ich weiß, dass Gott sei Dank, der Vater, unsere Untreue seine Treue nicht aufhebt. Das sagt die Schrift. Also unsere Untreue kann seine Treue uns gegenüber nicht aufheben. Es ist unmöglich. Gott bleibt immer treu. Und wenn er die Zusage gesagt hat, dann spielt es keine Rolle, in Anführungsstrichen, ob wir einen riesen Umweg laufen oder uns gerade anders entscheiden oder Wert legen gerade auf andere Dinge. Die Treue, die Gott uns entgegengebracht hat, das hat er ernst gemeint. Und das Potenzial, was er in dir gesehen hat, um diese Prophetien auszusprechen, hat er ernst gemeint. Auch wenn du sie selber nicht glaubst, spielt für ihn keine Rolle, weil er hat dich geschaffen und weiß, wer du bist. Und ich denke, das sollten wir für uns immer wieder vor Augen führen. Was möchtest du, Vater? Wem gehe ich hinterher? Was suche ich wirklich? Und du kannst dich wirklich mit allem Möglichen ablenken. Alles. Das muss nicht immer unbedingt nur das Geld sein. Das kann selbst die Arbeit sein, wo du Anerkennung kriegst, wo du richtig gut drin bist. Wo du vielleicht immer jeden Tag drüber nachdenkst, auch wieder nach Hause zu meiner Frau. Oh Gott. Auf Arbeit, da wollen es alle mich. Das ist gut. Ich glaube auch, dass viele von uns brauchen und auch viele von uns begehren, weil Anerkennung ist etwas ganz Wichtiges und Entscheidendes. Aber wir sollten sie eigentlich von allererster Linie von Vater selbst bekommen. Weil dieses Lob ist wahrhaftig und ändert sich auch nicht dann, wenn du mal schlecht warst. Ne? Ein Firmenchef, der wird dann irgendwann, wenn du mal richtig daneben gehauen hast, würde schon sagen, dass du nicht mehr so gut bist und nicht so toll bist. Aber beim Vater ändert sich die Meinung über dich nie. Und das ist doch etwas, worum es eigentlich geht. Aber wo findet man das? Oder wie findet man das? Wie kann man sagen, okay, ich weiß, das ist alles wahr, was der da vorne erzählt, aber wie komme ich dort rein? Das habe ich das letzte Mal schon versucht zu beantworten. Ich wiederhole es mal ein bisschen. Es ist Mission. Für mich. Etwas, was Gott dir selbst sagt. Und was du dann vor Augen behältst. Was du dir nicht mehr rauben lässt. Wo du immer wieder auch deine Achtung drauf legst. Wo du immer wieder sagst, okay, Herr, du hast zu mir gesagt, eigentlich. Bumm, bumm, bumm. Das mag jetzt bei jedem anders sein. Und das will ich eigentlich. Und das musst du dich erstmal wieder fragen. Will ich das überhaupt noch? Möchte ich das? Oder ist es viel zu groß? Oder bin ich viel zu klein? Oder ist es mir viel zu wenig? Oder ist es mir viel zu viel? Oder was auch immer. Möchte ich überhaupt das? Und wenn du das beantwortest mit ja, dann kannst du dem Herrn immer sagen, wenn du das alles möchtest von mir, ich will. Und jetzt ist die große Frage immer für mich gewesen, was bedeutet das dann? Ich sage, ich will. Gott hat bestimmte Sachen über mein Leben gesagt und das sage ich, seit ich das gehört habe, ja, unbedingt. Ich habe keine Ahnung wegen der Konsequenzen, aber ich fand es total klasse. Ich sah ein bisschen katastrophal aus, genau mein Ding. Und dann habe ich so gesagt, Herr, aber was brauchst du jetzt eigentlich noch von mir, damit das in Entstehen kommt? Früher war das immer Heiligung. Ich habe immer gedacht, je heiliger ich wäre, umso mehr komme ich dort rein. Heißt also, wenn ich mal irgendwann richtig heilig bin, dann kann er mich nutzen. Wenn niemand mehr einen Stein bei mir findet, irgendwie des Anstoßes, egal was. So, und da habe ich euch das letzte Mal schon 1000 Beispiele gebracht, ob es der 10. ist, ob es das gibt. Gebetszeiten, ich weiß noch, da war mal so eine Welle, da ging es um Gebet und hast du heute schon über das, das und das noch gedacht? Und ich weiß noch, da gab es dann solche Listen, solltest du dir anfertigen, die habe ich auch angefertigt. Und hätte mich damals einer gefragt, und hast du heute an das und alles gedacht? Klar. Läuft bei mir. Und bei dir? Ich hätte das antworten können und ich wäre richtig siegessicher auf der Straße gewesen. Hat aber überhaupt nicht funktioniert. Gott hat mich überhaupt nicht dort reinberufen. Ganz im Gegenteil, hat mich zum Stolpern gebracht, hingefallen. Und also er nicht, ich mich selber. Bin dann irgendwann mal hingefallen und habe erkannt, wie töricht das eigentlich ist und wie dämlich. Weil da war kein Leben drin, es war einfach nur Machen. Man hat sich gut dabei gefühlt, wie bei jeder religiösen Handlung. War richtig klasse fürs Fleisch. Super. Ich habe aber so einen schönen Satz gehört, bevor das Fleisch stirbt, wird es lieber religiös. Das trifft es eigentlich relativ gut. Also bevor dein altes Ego stirbt, wird's doch eher, macht's lieber irgendwas, damit es am Leben bleiben kann. Definitiv. Also was bleibt? Dann war die Frage, okay, dann das und das liegt auf meinem Leben. Dann hat mir einer gesagt, ja, das ist, Bonke hat mal erwähnt, ein Fahrzeug, was in die Richtung fährt, kann Gott nicht lenken. Beinhaltet also auch wieder, mach mal was, wenn du was machst, kann Gott das auch benutzen. Klingt einleuchtend. Hat mir aber irgendwie etwas gefehlt daran. Und etwas ganz Entscheidendes hat für mich wirklich dort gefehlt. Dann starte ich das. Und das will ich nicht. Ich habe von Gott immer gedacht, so, Herr, wenn du etwas möchtest, was außerhalb meiner Träume, Vorstellungen oder sonst was ist, oder ich im geringsten treu bleiben möchte, aber ich will diesen Dienst selbst nicht anfangen zu bauen. Weil ich glaube, und das ist meine Überzeugung mittlerweile, dass alles, was Menschen bauen, auch Menschen behalten müssen. Das heißt, sie kämpfen dann darum. Wenn ich den Dienst angefangen habe zu bauen, dann muss ich ihn behalten, verteidigen, dafür kämpfen. Wenn Leute dann kommen und meinen, das und das ist, das muss ich alles. Ich bin immer in dieser Machermente. Ich muss dann immer zeigen, wie wichtig der Dienst ist und so weiter. Ich muss den ja vorwärts bringen. Ich muss ihn bewerben im Internet am besten noch. Ich muss das machen jetzt. Also ich muss alles machen, damit er am Leben bleibt. Weil ich ihn entzündet habe. Und ich habe aber auch erlebt, wenn du wirklich vom Herrn etwas empfängst und eine Tür findest, wo du durchgehst und Gott baut das, dann kümmert er sich dort um alles. Und du hast dort drin frei. Du musst nicht dafür kämpfen. Es ist nicht deine Position, die du dir errungen gegeben hast, sondern Gott hat sie dir gegeben. Und wenn er sie dir gegeben hat, dann kommt diese Autorität. Das habe ich mal entdeckt bei Mose, wo das Volk rebelliert hat gegen ihn und wo er dann gesagt hat zu dem Volk, hey Leute, ihr beleidigt mich überhaupt nicht. Ich habe mich nicht in die Position gesetzt. Glaub mir, ich hätte eigentlich am liebsten dagegen, ich habe dem Herrn gesagt, ich bin unfähig, das zu machen. Er hat mich reingesetzt, ihr habt gerade ihn beleidigt. Da gibt es dann einen gewissen Unterschied für mich und das habe ich halt einfach für mich verstanden und habe dann gesagt, okay Herr, ich möchte gar nicht das Ding anfangen, weil ich es auch nicht verteidigen möchte, sondern ich möchte, dass du es anfängst, damit du dann auch dafür der Herrscher bist. Und ich mitmache, mitgehe, mit dir zusammen das erlebe. Und das ist, glaube ich, etwas gewesen, was für mich dann der Knackpunkt war. Okay, also das A abgefrühstückt. Und dann blieb eigentlich von der Sache her bloß noch eine Frage. Wenn ich nichts dazu tun kann, ich das aber unbedingt haben will, wie funktioniert's? Und der Herr hat dann irgendwann zu mir gesagt, Vertrauen. Das ist nicht viel. Beinhaltet aber im Inneren, dass du für dich das bewahrst. Das heißt, es ist wie ein Schatz, es ist wie eine Perle. Du sagst, okay Herr, das hast du über mich gesorgt und das will ich. Und ich sage ja. Das sage ich ihm fast einmal der Woche. Ich will das immer noch. Ja, ich will das immer noch. Ja, ich lasse das nicht von meinem Auge weg. Und ich weiß nicht, wie es zustande kommt. Ich habe dann schon mal von Midlife Crisis erzählt, die ich mit 30 hatte, weil ich dachte, ich muss ja alle bekehren. Und das kann man nicht mal mit 50 machen, weil das mal alt. In meinen Augen war das so. Sorry. Wo ich jung war, waren alle ab 30 alt. Und dann war ich 30 und habe gedacht, es ist vorbei. Herr, ich bin dran vorbeigegangen. Ich bin wirklich für mich in eine Krise gestürzt dort, weil ich gedacht habe, es ist jetzt für mich nicht mehr möglich. Weil wie soll ich die jungen Leute draußen erreichen? Die gucken mich doch mit dem Arsch nur noch an. Also ich wollte früher auch mit Kim reden, da über 20 war. Das war mir eigentlich völlig egal, der Typ. Da lässt man natürlich viel die Größe Gottes außen vor. Und was das eigentlich repariert hat, diese Midlife-Crisis, das Ding zwar ein bisschen putzig, aber das war im Film, also ein Kinderfilm. Den hat meine Tochter mal angeschaut, biblische Geschichten irgendwie, ich weiß gar nicht, wie der war. Und da gab es die hat geliebt Jona. Jona fand die übelst klasse. War so genau auf meinem Gebiet. Jona fand ich auch total klasse. Aber in diesem Video wurde Jona alt dargestellt. Und ich habe mit ihr das bestimmt eine Million mal anschauen müssen. Gefühlt. Und irgendwann hat der Herr meinen Blick da wirklich drauf gerichtet, dass Jona alt war und dass das völlig uninteressant war. Jona hatte so eine Salbung auf seiner Stimme, dass er in die Stadt reingegangen ist, gesagt hat, also Leute, entweder du der nächste Zeit Buße oder ihr brennt alle. Also mal runtergebrochen. Was für eine super Aussage. Straffes Evangelium, funktioniert wunderbar, kannst du mein Auge machen. Läuft. Aber durch das Gott wirklich mit ihm war, hatte das so eine Kraft, dass die in Sack und Buße, also die Buße getan haben, in Sack und Asche und Tüten und was auch immer. Sogar die Tiere überdeckt vielleicht noch, keine Ahnung. Die mussten alle mitmachen. In der Hoffnung, dass das Gericht halt nicht kommt. Und da haben wir dieses Schleier runtergerissen, dass Alter für ihn überhaupt keine Rolle spielt, dass ihm das völlig egal ist. Das kann er über ganz kleines Kind machen, das kann er aber über 90-Jährigen machen. Das spielt keine Rolle. Die Frage ist nur, wenn der Punkt wirklich gekommen ist, wo Gott sagt, jetzt gehst du, das würde ich immer herausfordern. Jona war richtig herausgefordert. Da war er Prophet, dann muss ich mal ihm als biblisches Beispiel nehmen. Da hat vielleicht er gesehen, was später passiert. In Nineveh, wie an der Stadt wurden die Juden, die Kinder verbrannt oder gehängt. Ich weiß gar nicht, das war ein übelst krasses Völkchen. Und da, ich kann nicht verstehen, dass er zu Gott gesagt hat, nee, die nicht. Die verdient das nicht. Nee. Also ich finde ihn sowieso generell ziemlich lässig, wie er mit den Herrn redet. Könnt ihr euch ein gutes Beispiel dran nehmen, wenn ihr mal richtig zornig seid, könnt ihr ruhig mal. Also ich habe mir es nicht getraut, wie Jona mit dem Vater so zu sprechen. Und immer wieder siehst du dort eine Sache vom Vater. Er geht ihm hinterher. Jona. In dem Videofilm oder in dem Clip dort wurde es mir ziemlich lässig dargestellt. Hast du immer so eine Stimme, ganz liebevoll. Jona. Du willst. Nein. 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 Hat immer schön rebelliert. Und wenn dann wirklich das in meinem Kopf dann passiert war, okay, Alter spielt absolut keine Rolle. Auf einmal ist so eine Last weggefallen. Du musst doch eigentlich schon sein und du müsstest schon eigentlich. Also ist am Ende für mich nur das Resultat gewesen, das zu bejahen und das zu behalten und das für mich auch zu bewahren. Das wirklich zu bewahren, das nicht aus den Augen zu verlieren, das nicht klein zu achten oder sonst irgendwas, sondern dann dem zu festzuhalten, was du gesagt hast, Vater. Und zu sagen, Herr, ich will es nicht verlieren. Ich möchte das sogar. Ich möchte es eines Tages erleben, dass diese Dinge, die du dort zu mir gesagt hast, die mein Herz nicht nur berührt haben, sondern völlig aufgelöst haben, wo ich völlig am Boden war. Jedes Mal kommst du mit so einer Liebe, hast mich so und so aufgebaut. Und es ging immer um das Gleiche. Und du hast immer gesagt, es wird kommen. Was wird kommen? Und ich habe immer gedacht, ich bin schon 10 Jahre Christ, immer noch als Märtyrer gestorben. Das klappt alles hinten und vorne nicht. Ich muss ja Märtyrer tot sterben, sonst ist alles Rotz. Hab schon dann zum Herrn gesagt, ne, pass auf, also wenn ich merke, ich wäre alt und senil, dann fahre ich irgendwo in ein Dorgenland und dann dann wird dort Jesus das Haar gebleicht und wenn sie mich dann gesteinigt haben, aber ich habe es gemacht. Dann sagt einer zu mir, na, was ist, wenn es dann funktioniert? Ich sage, ach die Scheiße. Vor allem bekehren sich alle. Dann habe ich gesagt, dann fahre ich nach Mekka zu dem komischen Stein, wo die alle drum rumrennen, hier, wie sie Verrückten hier. So. Weil ich einfach für mich immer im Kopf gedacht habe, im gewissen Alter kann man das da alles nicht mehr machen, das funktioniert alles gar nicht mehr. Aber wie gesagt, das ist, wenn du wirklich ein falsches Blick auf für den Herrn hast, so, wenn du eigentlich nicht an seine Realität angeknüpft bist, weil für ihn spielt es keine Rolle. Ein Hauch von dir und du bist vollkommen im Körper wiederhergestellt. Solche Zeugnisse kennen wir. Ich kenne selber einen. Völlig fertig, der ist früh aus dem Bett gefallen, weil sein Rücken, seine Knochen eigentlich gar nichts mehr ging. Ist in der Küche oder sonst wohin gerobbt und hat früh ungefähr 2 Stunden gebraucht, bis er überhaupt auf die Beine war. Und Gott hat ihn in einer Lobpreiszeit wieder hergestellt. Derjenige kann heute wieder seiner Arbeit straff hinterhergehen. Und dafür bin ich Gott sehr dankbar. Es gibt eigentlich keinen zu alt. Warum manche Leute nicht immer gleich Heilung erleben, fragt mich bitte nicht. Ich weiß es nicht. Es gibt zu viele Möglichkeiten. Keine Ahnung. Aber ich weiß, wenn wir dranbleiben, wenn wir das wirklich begehren, wenn wir das wirklich wollen, wird es passieren. Das wird passieren, das muss passieren. Weil wir trauen mir Gott das überhaupt noch zu. Das ist die Frage, bei allem. Ne? Die Frage, was traust du Gott überhaupt noch zu? Wenn du, vor allen Dingen, wenn du noch 10 Jahre kennst oder wenn du 20 Jahre schon kennst, schafft es deine Erfahrung, die Realität des Wortes aus der Kraft zu setzen? Das ist eine Frage, die müsst ihr euch immer selber stellen. Wenn du im Wort etwas lest, und dann sagst du, ja, meine Realität hat mir aber gelehrt, dass das nicht funktioniert. Cool, Herr, dass du es früher mal gemacht hast, aber bei mir funktioniert das nicht. Dann hat deine Realität die Wahrheit bekämpft. Das sollte nicht so sein. Eigentlich solltest du denn den Unterschied sehen und sagen, das ist möglich. Herr, das kannst du mal machen. Ob das Zahnreparaturen sind, ein bisschen abnehmen. Wir haben doch schon die coolsten Sachen gehört. Ich wünsche mir das übelst. Also das, den Segen wünsche ich mir total. Das ist ja wie in Toronto oder wo das war, wo dann die Leute dort standen, Lobpreis, bitte, auf einmal mussten die Hose festhalten und auf einmal sind sie zusammengeschrumpelt. Hatten die Joll gewicht. Und das Starke war, und das ist ja das, was, wenn das der Herr wirklich macht, dann verändert er auch in deinem Kopf das Denken und deine Essensgewohnheit und all diese ganzen Dinge. Weil es nützt dir nichts, wenn du das Wunder erlebst, bis danach hast deine Idealfigur, aber dein Fleisch frisst weiter wie. Das ist halt fleischlicher Natur. Aber wenn ich glaube, wenn das der Geist Gottes wirklich macht, dann hast du auch eine gewisse Disziplin, dann, dass das alles bleibt. Das ist eine bleibende Geschichte. Wenn Gott dich heilt, dann ist es immer was Bleibendes. Es muss bleibend sein, weil wenn der Vater dich anrührt, wenn du aus dem Rollstuhl aufgestanden bist und auf einmal laufen kannst, dann ist das eine bleibende Geschichte. Das ändert sich am nächsten doch nicht. Und das ist etwas, was wir verstehen müssen. Oder wenn man halt sonst das sehen hört, wo dann die Leute die Brille auf einmal alle wegschmeißen könnten. Das will ich gerne sehen, super. Wenn ihr euch alle eure Brillen dann in eine Tonne schmeißen könnt. Schade für einen Optiker. Lisa, es tut mir leid. Aber du hast noch genug aus der Welt, die du abziehen kannst. Nee, Quatsch. Das war natürlich nur ein Scherz. Das war nur ein Scherz. Aber ich wünschte mir einfach, dass solche Sachen geschehen. Das ist, aber das darf man nicht aus den Augen verlieren. Wie oft passiert's? Wer denkt da noch drüber nach? Bei 10 genau das Gleiche. Wie viele haben vielleicht dort Probleme und sagen, ich kann es vielleicht gar nicht mal leisten. Aber ich will Gott bitten, dass es passiert. Ich will Gott bitten, dass einfach solche Sachen immer mehr passieren. Dass es normal wird für uns, an die Wunder zu glauben. Dass es normal wird. Ich habe vor 2 Wochen mit jemandem gesprochen. Es ging um, sie ist allergisch auf Katzenhaare. Wir durften dafür beten. Es ist schon ein bisschen besser geworden, das ist stark. Aber wir haben halt selber schon erlebt, und das ist, weil seitdem ich das einmal erlebt habe, weiß ich, was alles möglich ist. Ich werde das nie vergessen, das war bei der Lydia und beim Ludwig auf der Hochzeit. Da haben wir Freunde von der Lydia kennengelernt und die eine war aus Neuseeland. Und ich habe es bestimmt schon mal erzählt, egal. Erzähl. Und die gute Frau, die haben am nächsten Tag, waren wir am Stein frühstücken. Also sie war mit da gewesen. Und wir frühstücken so zusammen. Und sie guckt mich an und sagt, du musst heute für mich beten. Mach ich. Um was geht's? Ich habe Laktoseintoleranz. Ach du Scheiße, dachte ich. Ich saß ja noch, Erwin, saßen alle um mir so rum, habe ich gesagt, ja, wir können ja alle für dich beten, hä? Ja, könnt ihr machen. Oh Gott sei Dank. Ich werde nie vergessen, wir haben für sie gebetet. Alles super. Die Frau fliegt nach Neuseeland. Ich weiß gar nicht, war es 2 Tage später. Irgendwann kam eine Nachricht, die hat mir der Lüter dann zugeschickt. Ich werde die Nachricht nie vergessen. Die hat mich wirklich bis ins Mark getroffen, weil ich könnte mir das Gesicht ja von der Frau wieder vorstellen. Das war ein junges Mädel. Und da drin schreibt sie in ihrem gebrochenen Deutsch, dass sie gerade jede Kinderriegel, all diese ganzen Lieblingssachen, die sie eigentlich so gerne isst, jedes Weizenbrot gerade frisst. Sie hat es verschlungen. Da war ich so begeistert von Gott, weil du brauchst nämlich Mut, das überhaupt zu tun. Und sie war davon überzeugt, dass sie heil wurde und hat es erlebt. Das war hammerhart und ich war so dankbar, dass wir es auch gehört haben, dass wir es auch wissen, dass das wirklich passiert ist. Sie hat dort wirklich die Wiederherstellung erfahren und hat die Schokolade dort, die war nämlich so verrückt nach Kinderriegel und diesen ganzen, und sie konnte das alles nie wieder essen und sie war richtig traurig drüber und die hat voller Freude dort geschrieben, dass sie das eigentlich gerade alles in sich hineinstopft und ich fand es total klasse und total happy. Und so war es halt auch bei demjenigen mit der Katzenallergie, wo ich gesagt habe, klar, es ist besser geworden, aber wir wollen wieder dafür beten. Aber du musst dich dann auch diese Katze in den Arm nehmen. Das bleibt nicht aus. Ich kann nicht dafür beten und dann weichst du jeder Katze aus. Da wissen wir nie, ob Gott es repariert hat. Klingt zwar ein bisschen doof, aber ist leider so. Das heißt nicht, wir müssen jetzt alles ausprobieren. Ich will dann bloß sagen, dass es halt möglich ist. Was ist möglich? Und wenn du das eine erlebt hast und jemand kommt mit so einer Frage auf dich zu wegen Gebet, dann sagst du nicht mehr nein, weil du es erlebt hast. Wir haben es ja noch einmal erlebt. Wir haben das ja schon 2-mal erlebt mit dieser Laktoseintoleranz. Der zweite, der ist öfters mal hier. Und derjenige, der war wieder noch ein bisschen im Zacken besser. Für den haben wir gebetet. Und dann vergeht eine Woche. Und dann vergeht eine zweite Woche. Und eine dritte Woche. Und dann irgendwann treffe ich mal ihn aus dem Fußballverein, wo er mit dort zu dem Zeitpunkt mit drin war. Und wir reden so drüber. Und ich erzähle halt eine Story. Sagt er, du redest doch von dem. Ich sage, ja. Der frisst doch jetzt alles. Und da dachte ich bei mir, ja klasse. Also jeder weiß es schon, bloß die nicht, die gebetet haben. Ich bin dann vor allen Dingen mal hingegangen, habe gesagt, hey, und? Was denn? Wie geht das? Gut. Und bei deiner Sache? Hä? Für was wir gebetet haben? Jo. Top, läuft. Danke, Herr. Jo. Da hast du richtig Lust, nochmal zu beten, ehrlich, wirklich. Aber es sind wirklich so Momente, wo du dann manchmal denkst, will der mich verarschen? Also ich meine, jetzt mal ganz im Ernst, so, aber man erlebt es ja selbst in der Schrift, ne, die 10 Aussätzigen, die zu Jesus kommen. Ne, er sagt, ja, läuft hin, durch waren alle gesund, aber nur ein einziger kehrt zurück und sagt, danke Herr, das war ja ganz schön krass. So, weißt du, und er sagt, dann sind nicht alle 9 anderen auch gesund geworden? Doch, 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 doch. Wo sind die? Weg. Fragt man sich, ne? Ja, Wunder sind manchmal nicht immer alles. Aber doch schon viel. Aber es ist wirklich kurios war für mich dort auch wieder, dass du Sachen dort erleben kannst und sie so als normal empfindest dann in dem Moment, dass du nicht mal das Bedürfnis hast, deinen Brüdern das zu erzählen. Also ich erzähle heute noch gern, wie ich von unheilbarer Hautkrankheit befreit worden bin. Das war für mich spektakulär. Das war für mich hammerhart. Ich habe einmal diese Bibelstelle gelesen, im Jakobus, wenn jemand krank unter euch ist, da geht zu den Ältesten, das ist das Gebet des Glaubens und mit Ölsalben und Gebet des Glaubens sprechen und er wird gesund. Und alle Dinge, die er noch getan hat, werden ihm dort vergeben. Huh, da habe ich natürlich, boom, das war für mich ein Ding. Da war ich gerade 1 Jahr Christ, ich habe noch gesoffen, habe noch geraucht, habe alles noch gemacht, was man eigentlich nicht machen sollte und ich wusste, ich wäre gesund. Also habe ich eine Ölflasche geschnappt. Ich glaube, es war irgendwelches Olivenöl. Unterm Arm, nein, ins Auto, losgefahren. Es war Treffen. Wir haben uns damals noch sonntags getroffen. Ne, Jolle, was man hat man. Egal. Jedenfalls, ich komme zu spät zu der Veranstaltung. Das ist witzig, ne, dass man das noch weiß. Ich komme zu spät zu der Veranstaltung. Ich wusste, Gott, alles klar, ich gehe jetzt zu den Alten. Also damals gab es noch 2, die vom Alter her etwas älter waren und auch schon länger den Herrn kannten als wir. Und das waren für mich die Ältesten. Und da bin ich dann halt zu später zum Raum rein. Die haben sich gerade über schon irgendwas unterhalten. Ich habe gesagt, ja, stopp, alles cool, können wir gleich weitermachen. Aber ich muss jetzt erst einmal meins. Ich bin ganz wichtig. Weil ich habe was gelesen und dann habe ich denjenigen angeguckt und gesagt, so, du musst jetzt für mich beten. Ich hoffe, ich erzähle das überhaupt noch richtig. Ich hoffe, meine Erinnerung passt. Und Ölsalben. Bitte reichlich, nicht zu wenig. Viel hilft viel. Und ich weiß noch, ich habe mich auf den Stuhl gesetzt, weißt du noch wie heute? Derjenige nimmt das Öl berührt mich und ich war weg. Ich habe keine Ahnung, was die da noch gemacht haben. Ist mir völlig Pritze. Ich hatte eine super Sache mit dem Herrn. Ich habe dem Herrn gesagt, was mir alles wehtut und was mir alles blöd ist und was ich alles versorge und was eigentlich. Und ich möchte eigentlich alles so haben, wie er es möchte, so rauchen und was alles so offensichtlich noch war. Ich habe wirklich keine Ahnung, was die noch gemacht haben. Gefühlt, wo ich die Augen wieder aufgemacht habe, war die Veranstaltung zu Ende. Ich saß immer noch in dem Stuhl. Ich weiß nicht, ob das so war, keine Ahnung. Ich weiß bloß noch, dann bin ich runter. Da stand der Glocke noch vor der Tür. Hat gerade eine geracht. Und ich bin runter, hab mir eine Zigarettenschachtel genommen. Ha, ich bin heil. Hab sie weggeschmissen. Und ich weiß noch, der Glocke war total entgeistert, warum ich sie ihm nicht gegeben habe. Und ich habe natürlich erklärt, dass das Christen untereinander nicht machen. Ne? Ich habe mit keiner Silbe mehr über meine Hautkrankheit nachgedacht. Ich bin nach Hause gefahren und wusste, das hat funktioniert. Ich habe in dem Moment noch drauf geguckt, die war noch da. Das müsst ihr euch vorstellen, ich hatte einfach das wie weißer Aussatz über die ganze Handfläche. Ich habe ungern Leuten die Hand gegeben oder sonst was. War immer echt unangenehm. Ist mal aufgesprungen, hat geblutet. Und am nächsten Tag stehe ich auf und denke so, ja, ist alles neu, ne? Und kratz vorsichtig mal so an der Stelle, was ich nicht machen könnte, weil es immer geblutet hat und auf einmal war darunter neue Haut. Und dann habe ich abgekratzt. Alles. Habe mich gefreut wie ein kleines Kind. Hab zum Mann gesagt, ich wusste, dass es funktioniert, Gott hat immer. Und bin bis heute frei. Bis heute frei. Und ich liebe das. Weil ich kann jedem die Hand geben. Das ist herrlich. Und ich habe keine Ahnung, ob derjenige Glauben hatte, in dem Moment für mich zu beten. Es wäre vielleicht auch egal gewesen, weil ich schon vom Herrn wusste, das wird funktionieren, das muss funktionieren. Die Stelle hat mich wie angehüpft. Das ist meine Stelle, die ist jetzt meine. Das ist meine Realität, das ist meine. Und das wünsche ich mir oft, dass wir so, wenn wir das Wort erleben, egal ob es so, dass uns das so anspringt, dass wir wissen, das ist jetzt meine. Das ist meine Realität, das wird zu meiner Festung. Es ist meins. Und dann wird es geschehen. Und wenn wir das noch nicht haben über eine Stelle, dann darüber zu sagen, Herr, dann mach es zu meiner Realität. Ich möchte, dass es zu meiner Realität wird. Versteht ihr das? Und so ist es auch mit seelischem Schmerz, der manchmal wirklich an vielen Dingen gebunden sein kann, viele Verletzungen mit sich gezogen haben kann. Viele Dinge. Die Monique hat darüber schon mal super Zeugnis oder auch gepredigt darüber, welche Möglichkeiten, der Schatz, der dahinter steckt und so weiter. Ich könnte euch das gerne anhören, das gibt es bei uns auf der Internetseite. Ist super Sache. Für mich, ich wusste eines Tages, ich weiß noch das so, dass ich mal zum Herrn gesagt habe, also wenn mich das immer so verletzt und das mich immer noch verletzt, das nervt. Ich bin manchmal ehrlich, ich bin ein bisschen schneller voran. Und dann habe ich zum Herrn gesagt, okay, ich habe für sowas keine Zeit. Das fühlt sich immer an, als wenn ich mich im Kreis rumdrehe. Ich bin verletzt. Und noch eine Runde. Mag jeder anders machen, weil Charakter sind unterschiedlich. Aber ich habe zum Herrn gesagt, ich möchte deine Realität für mich fassen. Ich möchte dem anderen vergeben. Und ich möchte frei sein davon, dass es mich belastet. Und das merkt man am besten, wenn man Verheiratete an seiner Ehefrau oder Ehemann, dann merkt er sofort, ob so ein Gebet funktioniert. Das nächste Mal, wenn sie genau das macht, was sich sonst immer aufregt, dann merkt er das sofort, ob es funktioniert hat. Und ich weiß noch, dass ich manchmal mit meiner Frau im Streit war und ich wollte eine Sache vorhalten. Kennt ihr das? Es gibt dann so Momente, was sie heute was entgegen und du denkst, ja, warte. Jetzt kommt meins. Und dann stand ich da und dachte, scheiße, was war denn das gleich? Ich wusste, da war was. Und ich habe dann gesagt, ja, aber... Und ich stand da und dachte, danke Herr, klasse. Jetzt nicht. Später, bei allen anderen, aber nicht bei meiner Frau. Ich muss gewinnen. Ich will siegen. Aber dort hat der Herr genau angefangen. Ich hätte nicht gedacht, dass er da anfängt. Ich habe eigentlich gedacht, Ne? Aber dort hat er eingefangen. Und das hat mich geärgert. Ich weiß noch, ich war richtig sauer. Ich habe dann eigentlich, weil Schachmatt könnte nicht sagen, weil, oh, warte, da war was. Oh. Und es kam nicht. Es kam einfach nicht. Es war weg. Es war verschwunden. Und ich dachte, jetzt, was will ich jetzt noch sagen? Hm. Ja, ich bin schuld. Ja. Du hast recht. Scheiße. Ich will recht haben. Und das hat aber dann auf andere Dinge Konsequenzen. Aber wenn du dort in dem geringen Treu bist, ich habe es dann irgendwann akzeptiert, dass ich manchmal einfach nicht mehr einfällt. Und ich habe wirklich gemerkt, wenn ich zum Herrn sage, ich will das vergeben, dann verschwindet das. Ich weiß, dass es manchmal noch was war, aber es ist verschwinden. Das ist natürlich, wenn man sich streiten will, schlecht. Weil man verliert Argumentationspunkte. Hat aber den Vorteil, dass man etwas für sich selber erfindet, und zwar Frieden. Wirklich Frieden. Und das ist manchmal stark. Ich habe das aber auch erlebt, wenn ich eine Sache behalte, wenn ich an der Sache unbedingt festhalten will, wenn ich die unbedingt behalten will, weil mir die so wehgetan hat, dann bleibt sie. Das ist also immer eine Entscheidungsgeschichte, was mache ich? Und ich habe mich mittlerweile oftmals entscheiden müssen, eine Sache einfach an Ruhen zu lassen. Und Frieden zu bekommen. Und Frieden zu bekommen. Und das ist wichtig. Und das ist, denke ich, auch untereinander hier in der Gemeinde wichtig. Ich glaube, je mehr man sich halt kennenlernt, umso mehr entdeckt man ja Fehler bei dem anderen. Nein, wir nehmen ja gerne Leute auf bei uns. Wir sind oftmals bei uns am Stein oder war, ist vielleicht ein bisschen weniger geworden, aber im Großen und Ganzen sind ja bei uns oft viele Leute. Und bei uns in der Wohnung waren richtig viele Leute, manchmal meine Frau und ich. Und wir sind sehr gläsern dort. Die Leute erleben auch, wenn wir uns mal zoffen. Weil ich kann mich, also es sind zwei Gegenpole. Meine Frau und ich sind völlig unterschiedlich. Also wirklich richtig unterschiedlich. Na, wenn ich ein Geschirrspüler einräume, dann ist es sukzessive eingeräumt. Versteht ihr? Das Ding läuft. Und wenn das fertig ist, dann ist auch alles sauber. Und dann ist es auch so gemacht, dass ich es schnell ausräumen kann. Weil mich Zeitverlust nervt. Ungemein. Wenn meine Frau das macht, darf ich es nicht ausräumen, weil es regt mich auf. Es macht mich wahnsinnig. Weil meine Frau hat einfach die Angewohnheit, die ist dann wahrscheinlich nur beim Herrn. Und dann legt die das irgendwie nein. Und ich denke, wenn ich das ausräume, ah! Kannst du doch machen, mit dem Herrn reden, wenn du fertig bist. So sind Unterschiede, ne? Also jetzt nur ein Beispiel, da kann ich noch mehr machen. Ich weiß nicht, ob ich es darf. Kriege ich halt auch wieder Dresch. Nee, Quatsch. Nein, das ist nur ein Scherz. Aber so sind Unterschiede. Sie ist halt, wenn man es so nimmt, in Hans Guck in die Luft. Die ist immer irgendwo in den Gedanken irgendwo beim Herrn. Und damit muss man auch klarkommen. Die kann im Raum sein, aber nicht da sein. Aber das ist für mich mittlerweile ein Goldgewinn. Für mich, ich sehe das mittlerweile als Gewinn. Ich sehe da nicht mehr nur den Verlust, außer sie macht einen Geschirrspüler. Aber ansonsten ist es für mich eigentlich ein Gewinn. So. Und sie hat halt genauso auch für mich, ich sehe manche Sachen sehr pragmatisch oder versuche sie halt schnell abzufrühstücken oder Dinge zu tun. Und das ist immer meine Art halt einfach. Ich rede auch mit den Herrn anders da als sie. Sie ist da völlig anders da. Sie braucht solche Zeiten. Ich kann das gar nicht richtig erklären, was sind für mich Gebetszeiten. Gebetszeiten, mittlerweile denke ich so, habe ich schon manchmal so bei mir gedacht. Kann ich das so richtig festmachen? Es gibt halt nicht so mehr so wie früher, dass du sagst, ja, ich stehe um 4 Uhr auf, dann mache ich bis 4:45 fertig, das war so der Plan. Dann eine halbe, dreiviertel Stunde Bibel lesen, das ist um 5. Mindestens eine halbe Stunde Gebet, Minimum, damit ich ja alles durch habe. Das kann ich so nicht mehr sagen. Und ich kann es ja nicht erklären, wie das funktioniert. Man fährt halt auf Arbeit, denkt über irgendwas nach, redet mit dem Herrn drüber. Man ist während der Arbeit in meinem Bagger drin, also mein Bagger kennt das ganze Evangelium. Er hat sich ja schon bekehrt. Das Metall hat ja gesagt. Ich habe schon mal zum... man darf ja jedes Gesicht verlieren. Ich habe so bestimmte Sprüche, die motivieren mich. Das finde ich immer total klasse. Ich bin da ein bisschen kindisch. Wenn ich mich eine Sache richtig freue, ich habe so geile Musik auf dem Ohr und freue mich im Herrn, dann pläge ich manchmal in dem Bagger rum. Vor allem, wenn ich mich unbeobachtet fühle. Und die Joypads, an denen du dich da festhältst, die drücke ich zusammen. Ich habe manchmal gedacht, ey, dass die noch nicht kaputt gegangen sind. Mit voller Cartoon und pläge dann und freue mich meines Lebens. Ich weiß noch, dass da hat mich mal eine Opa und zwei Kinder gesehen. Das werde ich nie vergessen. Und ich stehe da drinnen und singe und mache und tue und freue mich. Weil da war keine Sau, das war eigentlich mitten irgendwo unter Paris. Den kann eigentlich keine Sau interessieren. Und ich hatte ja meine Stöppeln drin, ich kriege das ja also nicht mit. Und bla, ja, und dann voll Carraro geblägt und dann guckt er mich an. Und ich mache irgendwann mal so, drehe mich ja in die Richtung, sehe die. Mir stockt der Orden und denke. Und der Obst sitzt dort und macht nur. Das war, ja, herausfordernd fürs Innere. Sehr herausfordernd. Und das passiert natürlich auch, wenn der Arbeitskollege manchmal unten im Graben ist. So, wenn ich so mittendrin ist, so irgendwie so, ja, ja! Und dann guckt er mich an, was geht? Oh, läuft. Oder ich freue mich irgendwas. Am Ende siegt immer nur Jesus. Das ist zum Beispiel so ein Spruch, der dann immer kommt. Den proklamiere ich dort immer wieder. Am Ende siegt immer nur Jesus. Es ist einfach herrlich. Aber es zeugt ja immer das, was eigentlich in dir gerade passiert. Weil wenn du völliger Freude bist, wenn du eigentlich die Dinge hast, dann ist dein Herz auch voll. Das kommt dann einfach drüber. Ich kann das gar nicht. Was sind deine Gebetszeiten? Ich kann es euch nicht sagen. So, das hat sich bei mir verändert. Meine Frau wieder, die sorgt, ich muss auf den Berg, sie sorgt sie dann immer, wenn sie Zeit braucht. Und dann nimmt die ihre Bibel und dann geht es halt in einen Ort und macht auf dem Sofa vorher immer. Und dann hat sie ihre Zeit. Und das ist für sie so wichtig. Das kann ich aber auch stehen lassen. Sie muss es nicht so machen wie ich. Die darf gern so sein, wie sie ist. Und das ist, denke ich, auch wichtig, dass man den Unterschied erkennt und erlässt. Jeder macht das etwas anders. Es gibt keine perfekte Lösung. Es gibt keinen. Nur so wird es funktionieren, Leute. Also wenn ihr heute meine Predigt gehört habt und das genauso umsetzt, so seid wie ich, dann werdet ihr alle hinfallen. Nee, es funktioniert einfach nicht. Wir müssen akzeptieren, dass jeder von uns, von Gott geschaffen, gut ist. Einfach gut ist. Und dass er etwas in sich hat, was Gott hervorbringen möchte, auf seine Art, in seinem Tempo, mit seinen Möglichkeiten. Und das wird am Ende das sein, was ihn am meisten befriedigt und erfüllen wird. Und er wird Gott dankbar sein. Er wird richtig dankbar sein. Es wird etwas sein, was er selber voller Freude sagen kann, das hat Gott in meinem Leben gemacht, das ist meins. Das ist meins. Und da spielt es auch keine Rolle, wie das aussieht. Weißt du? Ihr dürft oder müsst aufhören, euch zu vergleichen, definitiv. Ob mit den Leuten in der Gemeinde oder mit den Diensten, die ihr kennt, oder auch mit den Diensten aus der Bibel, dürft ihr euch alle vergleichen. Paulus ist Paulus. Der einzige Vergleich, den ihr nehmen könntet, wäre Jesus. Alle anderen könnt ihr knicken, weil es wird immer so sein, und ich weiß nicht, ob es euch mal aufgefallen ist, ihr verliert. Weil ihr vergleicht euch immer mit einem Dienst, der höher ist als euer selbst. Und dann guckt ihr auf den und sagt, boah, bei dem, mein Dienst, ist immer kleiner. Aber wenn du dich gar nicht drauf achtest, wenn du gar nicht mehr diese Dienstvergleich machst, wenn du gar nicht mehr sagst, ich gucke auf diesen anderen Dienst nicht mehr, ich schaue da drauf, dass ich zum Herrn sage, ich will das, was du für mich hast und ich will das erleben, dass du Türen für mich öffnest und die will ich gehen, dann wird dich das nicht mehr stören. Da kann neben dir der krasseste Dienst sein, das kann dein bester Kumpel sein und du liebst und gönnst ihm das. Weil es nicht wichtig ist. Weil du deinen Lauf selbst verenden musst. Jesus möchte, dass du deinen Lauf verendest, nicht den Lauf des anderen. Das will er nicht. Du hast etwas auf deinem Leben, was nur du erfüllen kannst. Und Petrus hat es an einer Stelle gesagt, wir sind alle lebendige Steine, wir gehören dort alle rein, jeder hat seins. An jeder Stelle gehört dieser eine und der ist gut. Und genau das muss er sein. Und das ist wirklich wichtig. Und das ist mir ein Bedürfnis, dass wir immer wieder darauf achten. Hey Herr, was ist meins? Und haltet euch das vor Augen und sagt, Herr, ich will das. Ich glaube auch nicht, dass es mehr benötigt. Das ist mittlerweile die Erkenntnis draus. Ich weiß, dass es nicht mehr benötigt, als Ja zu sagen. Und zu sagen, Herr, ich will das. Aber du musst es vollbauen, du musst es vollbringen, du musst die Sache tun. Du musst die Sache eigentlich voranbringen. Bau du das Werk, dann stürzt dich an nicht, wenn andere dran rumsägen oder an dich anpieksen oder sonst irgendetwas tun, dir etwas vorhalten oder irgendwas, weil du merkst, wenn du wirklich gestorben bist und die Sache Gott gebaut hat, verteidigst du es nicht, aber Gott wird es verteidigen. Der Vater hat Jesus verteidigt. Jesus musste sich selber nicht verteidigen. Wie hat er am Ende noch gesagt? Ihr hättet keine Macht über mich, es sei denn, sie ist vom Vater euch gegeben. Also die hätten nichts machen dürfen, nichts. Wenn der Vater es nicht gewollt hätte, hätte er noch bevor gegeißelt oder sonst was, hätte er ausstehen können und hätte einfach loslaufen können, es wäre nichts passiert. Das ist auch vorher mal passiert, die wollten immer einen Hang runterstoßen. weiß nicht, ob ihr das kennt, die Stelle. Und da ging er mitten durch sie hindurch. Da hat sie sogar noch bis dort auf mittreiben lassen, muss man sich erstmal überlegen. Also die prügeln ja dort aus, schmeißen sie den Hang runter. Und da geht die ganze Zeit mit. Und dann kurz vom Hang sagt er, ja, so, ja. Und läuft einfach durch und die machen alle Platz und sagen, oh ja, krass. Krasse Nummer. Und er musste sich nicht rausprügeln. Also er musste nicht Karatekämpfer sein, um diese ganzen Leute flach zu legen. Er ist einfach durchgelaufen. Sie hatten keine Macht, keine Autorität, sie durften gar nicht. Und das ist halt auch bei allen Dingen so, wir müssen uns eigentlich auch bewusst werden, wer wir wirklich sind. Dann brauchen wir auch keine Furcht haben vor den Dingen, die dort geschehen. Jesus hat ja auch gesagt, was sollen sie euch eigentlich machen? Sie können euch zwar das Leben nehmen, aber sie können euch nicht verderben. Sie können nichts tun, was ihr eigentlich, wofür ihr Angst haben müsstet. Ihr seid im nächsten, nur im nächsten Augenblick verwandelt bei ihm. Ich habe letztens meiner Tochter das erklärt. Ich bin ja kein Arzt, aber ich weiß, dass der Schock eine ziemlich coole Sache ist, weil ihre Religionslehrerin hat halt erzählt, dass Christenverfolgung und werden dann erschossen von den Moslems, cool, das muss man unbedingt einer 10-Jährigen erklären. Und ich musste ihr dann halt erklären, dass der Herr wirklich krasse Dinge in unserem Körper schon eingebaut hat, die einfach funktionieren, unter anderem halt auch der Schock, dass du das vielleicht auch gar nicht mitkriegst, dass du es gar nicht merkst, dass du, wie Stephanus, habe ich ja erklärt, die Steine fliegen und du siehst eigentlich den Herrn zur Rechten des Vorders. Ich weiß gar nicht, ob er das noch gemerkt hat, wenn die eingeschlagen sind. Das hat mich immer gefragt, ob er das wirklich gemerkt hat. Weil am Ende hat er noch gesagt, Herr, vergib ihnen. Das macht niemand, wenn das gerade richtig wehtut. Da kommst du aus so einem Gedanken gar nicht. Und da musst du um diesen Gedanken eigentlich kämpfen. Da musst du jetzt nicht irgendwie, oh, wie hat Jesus gleich gesagt, warte mal, ganz kurz bevor mich, warte. Oh, wie war es gleich? Es war einfach in ihm geboren. Und das ist doch das, was Jesus in unserem Herzen tun möchte. Er möchte nicht, dass wir nur Formeln lernen, die wir anwenden, sondern dass wir wirklich sind, wer wir sind. Einfach aus der Beziehung heraus zu leben. Dann haltet ihr die Gebote. Das funktioniert immer in dieser Beziehung. Es ist immer im Gleichlauf, es ist immer Gleichschritt. Immer in der Liebe, immer in dem, wo Gott euch hineinführt. Das werdet ihr merken. Und das ist keine Tortur, das ist kein... Ich muss Minimum 50% bringen meiner Eigenleistung, damit der Rest der Herr machen kann. Oder 90% und 10% der Herr. Ich will besonders gut sein, ich mache 100%. Nee, Quatsch. Wo du einfach merkst, Gott möchte doch was ganz anderes auf unserem Leben. Der Vater sucht, dass wir ihm einfach folgen. Dass wir ihm da sind, dass wir einfach bei ihm sind. Dass wir es erleben, dass er wirklich mit uns zusammen diese Gemeinschaft führt oder diese Ehe führt oder dieses Leben führt. Und da geht es darum, dass er ihn auch überall mit hineinnehmt, in eurem Wut. In euren Zorn, in euren Krankheit, in euren Dingen, wo ihr eigentlich sagt, ja, das ist eigentlich nicht gut, das ist eigentlich nicht christlich. Dort ist der Vater auch mit dabei. Dinge, die ihr erlebt habt, die euch richtig wehgetan haben, der Vater war mit dabei. Er hat das alles mitgesehen. Das ist ja nicht, dass er irgendwie blind war in dem Moment oder nicht da. Aber wie gehen wir dann halt immer wieder damit um? Was tun wir, wenn wir es wissen? Was tun wir mit den ganzen Sachen, die wir eigentlich so gehört haben? Und ich wünsche mir, dass wir wirklich in Gnade miteinander sind. Dass wir wirklich in Gnade sind. Wie ich das schon mal gesagt habe, das Schaf, was verloren gegangen ist, was Jesus wiederholt und zu den 99 zurückbringt, das sollte dann wieder Teil der Herde sein. Und nicht verstoßen werden. Ja. Danke, Vater, dass wir einfach genießen können von dir, Herr. Und ich bitte dich, dass wir einfach von dir, Geist Gottes, einfach geführt werden und auch geleitet werden, Herr. Und ich bitte dich um Veränderung, dass wirklich neue Dinge heute geschehen, Herr. Ich bitte dich, dass in unserem Herzen wirklich Sachen zu einer festen Sache werden, die wir anhalten, die wir behalten, die wir bekommen, die wir einfach lieben, Herr. Wo wir auch merken, dass es unser ist, Herr. Es ist unsere Festung, das ist unser. Und ich bitte dich, dass du auch neue Erkenntnisse darüber ausschenkst, auch über alte Stellen, die wir schon eigentlich fast gar nicht mal lesen wollen, weil wir sie schon so oft gehört haben, Herr. Ich bitte dich einfach immer wieder um neuen Wein, neue Dinge. Und ich bitte dich, dass wir es behalten, dass wir das Neue auch wollen, dass wir sagen, Herr, wir wollen mehr von dir. Wir wollen mehr erleben, dass wir als Familie zusammen sind. Herr, wir wollen mehr erleben, dass wir uns untereinander angenommen fühlen, Herr. Dass wir nicht nur merken, es geht um Dienst und um das und um jenes, sondern wirklich, dass wir voneinander lieben und lernen, Herr. Und dass wir das begeistert aufnehmen, Herr. Ich bitte dich um Fülle, die du nur geben kannst, Herr. Ich bitte dich heute um Einheit, die du nur geben kannst, Vater. Um neue Dinge. Wirklich neue Dinge, Herr.
Mögen Heilungen da sein an Geist, Seele und Leib. Mögen Dinge passieren, die wir vielleicht nicht für möglich gehalten haben. Mögen Wunder geschehen, Herr. Mögen wirklich Wunder geschehen, von denen wir nicht mal wissen, dass sie möglich sind. Sachen, wo wir selbst auch mal baff sein können. Danke, Herr. Ich weiß, dass du ein Gott bist, der einfach uns zeigen will, dass er Gott ist. Und immer Dinge tut, die für uns unmöglich sind. Wo wir begeistert sind. Vielleicht schon Dinge, die wir nicht mal gehört haben, Herr. Keine Ahnung, was das sein soll. Aber du hast das Beste bis zum Schluss aufgehoben, Herr. Und ich bitte dich, dass das Beste kommt, Herr. Und dass wir erleben, wie du wirklich dort Dinge freisetzt. Und dass du in unserem Bewusstsein auch schaffst, dass in unserem Inneren du lebst. Dass du hier drin bist. Dass du nicht weit weg bist. Dass du mitten unter uns bist. Dass du da bist. Das ist eine Realität. Und ich bitte dich, dass wir die erkennen, Herr. Dass wir nichts tun müssen, sondern dass du da bist und dass wir das genießen können, Herr. Ich bitte dich, dass jeder von uns dich findet. Dass er von dir hört, dich riecht, dich schmeckt, dich fühlt. Dass er dich mit Sinnen wahrnimmt, was er vorher noch nie gedacht hat, dass es möglich ist. Denn wir haben einen Gott, den wir fühlen können, einen Vater, den wir berühren können. Und ich bitte dich genau darum, Herr, dass jeder neue Dinge dort auch erlebt, die ihn freisetzen. Vater, dass wir bereit sind, im Herzen alte Dinge wegzuschmeißen, über Bord zu schmeißen, alte Erkenntnisse auch wegzutun, für neue Dinge Platz zu machen. Dass wir nicht in dem Alten verharren, Herr. Dass wir nicht im Religiösen bleiben, sondern dass wir vom Leben lernen und wirklich mit dir zusammen leben, Herr. Und so zur Realität wird, dass du in uns lebst und dass wir Dinge dadurch sehen und erleben. All diese ganzen guten Sachen, Herr. Darum bitte ich dich, Vater. Lass uns nicht müde und träge werden, sondern lass uns voll gefüllt sein von deiner Gegenwart. Denn dir nachzufolgen bedeutet, dass wir nicht ausbrennen. Wenn die Sachen von dir kommen, werden sie uns immer befriedigen. Sie werden uns nicht das kosten, was wir glauben. Sie kosten uns zwar alles, aber es ist definitiv wert, dem hinterher zu gehen. Ich bitte dich, mach diese Wahrheiten in uns groß. Löse Probleme, die heute da sind, Herr. Gib Gedanken über Dinge, die vielleicht Leute beschäftigen. Ob in Finanzen, ob im Beruf, ob in Dingen. Dass sie Mut haben, das zu tun, was du ihnen aufs Herz legst. Dass dort Mut dort ist, dir hinterher zu gehen, Herr. Gib ihnen Visionen über das, was sie brauchen, damit sie es tun, Herr. Gib Visionen über das, was vielleicht mal da war, was sie nicht mehr haben. Du hast gesagt, ein Volk ohne Vision geht zugrunde. Und so bitte ich dich, dass du immer wieder das erfrischend Neue machst für uns. Dass du uns immer wieder das vor Augen zeigst, was hast du eigentlich mit uns vor. Es gibt so viel mehr und es gibt kein zu alt und kein zu jung dafür, Vater. Und ich bitte dich, Herr, dass es wieder hervorkommt, dass immer mehr erlebt wird, dass wenn du in uns lebst, dass du auch dann auch sprichst. Dass du dann so sprichst, dass so eine Salbung da ist, dass selbst einfache Sätze, die sonst keine Bewandtnis hätten, mit so einer Kraft kommen, dass Leute umkehren, Herr. Und zu dir finden, Herr. Danke, Vater, für alles. Danke, Herr, dass wir übernatürliche Wunder schon erlebt haben, Herr. Wir erlebt haben, wie du Beine verlängert hast. Wir erlebt haben, wie du Hautkrankheit weggenommen hast, wie du Allergien zerstört hast, Herr. Wir durften erleben auch schon, wie du ganz einfach Husten auch weggenommen hast, Vater. Wir durften erleben, wie du auch einfache Dinge in Anführungsstrichen getan hast. Denn Jesus, du bist für jede Krankheit gestorben, für jede. Und so danke ich dir, dass du für alles da warst, für jedes, um auch Heilung zu geben, dort wo es vielleicht für uns gefühlt 1000 Jahre geht, wirst du an einem Tag die Heilung bringen, Herr. Denn dir ist es möglich, das zu tun, was 1000 Jahre dauert, an einem einzigen Tag. Ich bitte dich darum, Vater. Fülle uns. Fülle uns, fülle uns, fülle uns, Herr. Ich danke dir einfach, Herr. Egal, wo jeder steht, berühre, Herr. Egal, was jeder braucht, berühre, Herr. Setz neue Dinge frei, Herr. Lass sie alles sehen, was sie wirklich für dir sind. Welche Schätze sie sind, Herr. Lass uns das Reich Gottes aufnehmen wie ein Kind. Danke, Herr.